Genau. Ja, herzlich willkommen zum Philosophieabend und heute was Spezielles. Das eine ist Eis und Schwimmbad und Badesee und Biergartenwetter. Und dann, das ist so immer, wenn das im Sommer so anfängt, richtig warm zu werden, dann ist die Beteiligung immer recht so sparsamer als sonst. Aber das weiß man vorher nicht, wenn es jetzt so. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Ja. Genau, entweder einen Stuhl oder ein Kissen aus dem Schrank holen, was hier lieber ist. Und den Abend heute über Thilo Pa, über die Wurzeln der Katschulinie, beginnen wir wie immer mit einer kurzen Meditation, weil die Abende sind ja überschrieben, den eigenen Geist kennenlernen. Und das kann man nicht nur über Philosophie, sondern viel wichtiger ist, den Geist anzugucken. Und das machen wir, wie wir das immer machen und wie Buddhisten das machen. Wir sitzen mit geradem Rücken, rechte Hand in der linken und wir richten die Aufmerksamkeit aufs Atmen. Wir sind in jedem Augenblick von Atmen präsent. Außer dem Atmen erleben wir doch alles Mögliche andere. Wir nehmen Geräusche wahr, wir haben Gefühle, Gedanken, Erinnerungen, Körperwahrnehmungen. Und es ist alles in Ordnung. Es zeigt einfach, dass Geist dynamisch ist. In jedem Augenblick ist irgendwas. Wir bleiben mit dem Fokus aber beim Atmen. Diese Weise merken wir, was der Geist ist. Der Raum des Gewahrseins, dasjenige, das weiß, das hört, riecht, schmeckt, das, was wahrnimmt. Und das ist alles, was wichtig ist. Ob wir glücklich sind oder ob wir leiden, geschieht immer im Geist. Den Geist zu verstehen heißt, alles zu verstehen. Den Geist zu meistern heißt, alles zu meistern. Und in dem Sinne, den Geist zu untersuchen und kennenzulernen, verbringen wir den Abend und werden gewahr, dass wir nicht nur für uns selber hier sitzen, sondern wenn wir den Geist gemeistert haben, werden wir zur Zuflucht für andere. Alle die, denen wir werden helfen können, sitzen virtuell hinter uns und zählen auf uns. Und wir hören für sie mit und denken für sie mit und fragen für sie mit und wollen kritisch sein beim Untersuchen vom Geist. Nicht einfach das Glauben, sondern es genau rausfinden. Was ist der Geist und wie ist er, wie funktioniert er? Und wie befreit man sich aus den einengenden Gewohnheiten und Konzepten? Was wir gerade gemacht haben, das ist so, wo es im ganzen Buddhismus darum geht, den eigenen Geist beobachten, kennenlernen, dahinter kommen, was ist der Geist? Und als Kachis machen wir nichts anderes. Und Tilopa, um den es heute geht, großer indischer Mahasi da, so um 980 bis 1040, 1050 gelebt, hat auch nichts anderes gemacht. Er hat den Geist untersucht, hat den Geist kennengelernt, hat den Geist gemeistert und das mit seinen Schülern geteilt. Das ist das buddhistische Lehrertum. Und was ist der Geist eigentlich genau? Was passiert da? Das eine haben wir vorhin erlebt, da ist ein Gewahrsein. Ja, das ist eine Qualität von Geist, die ihn auszeichnet. Das ist das, was überhaupt interessant ist. Diese Fähigkeit zum Gewahrsein, zum Bewusstsein, zum Wahrnehmen, zum Wissen, zum Fühlen, zum überhaupt das Mitkriegen. Ja? Das teilen wir mit allen fühlenden Wesen und das nennt man buddhistisch die Lichtnatur oder die Klarheitsnatur des Geistes, die Fähigkeit wahrzunehmen, zu wissen. Ja? Das ist ein Aspekt von Geist. Das andere, was uns nicht so bewusst wird, das ist, dass diese Fähigkeit zum Wahrnehmen verbunden ist mit einer grundlegenden Offenheit, mit einer grundlegenden Nicht-Determiniertheit. Und das wird uns nicht so klar, weil wir glauben, dass das, was wir erleben, verbindlich ist, weil wir glauben, dass das, was wir erleben, durch irgendwas festgelegt, determiniert ist und eben nicht offen. Wir erleben eine Person, mit der wir uns identifizieren und die ganz schön fix sein kann. Ja? Also wir hatten auf dem Flug nach Spanien gleich so ein Erlebnis am Flugschalter, wo wir ankamen und der Flug für schon geschlossen erklärt wurde, obwohl wir rechtzeitig da waren, der war einfach überbucht. Und dann so zu erleben, das können die mit mir doch nicht machen. Ja? So, und da dann aus dem Trip rauszukommen, also so, das können die doch nicht machen. Ja? So, ne, da merkt man dann so, wie fix diese Vorstellung von ich ist. Ja? Wie das einen dann behindert, flexibel zu sein und zu gucken, was ist jetzt die beste Lösung, wie kommt man jetzt weiter. Sondern wie man so in beleidigt sein und reagieren und Störgefühle haben und so. Ja, das ist, wo wir nicht uns auf Offenheit einlassen, sondern wo wir was total Fixes und Manifestes erleben. Ja. Das andere sind so unsere sinnlichen Erfahrungen. Wir erleben das einfach begrenzt. Wir können eine bestimmte Entfernung sehen, wir können bestimmte Dinge hören, andere nicht. Und wenn wir älter werden, immer weniger. Bei Gerüchen ist es total verschieden verteilt. Die Jessica ist so eine, die riecht, wenn von hier aus 20 Kilometer Entfernung sich eine Zigarette anzündet und rumpft die Nase. Ja. Und bei mir muss schon sozusagen das komplette Haus in Flammen stehen, dass ich so, hier riecht es verbrannt, bemerke. Ja. Also da sind wir durch die Bedingungen so beeindruckt von dem, was wir erleben, dass uns nicht gewahr wird, dass das Gewahrsein an sich einen offenen Charakter hat. Dass es an sich nicht determiniert ist, sondern offen. Es wird dann klar, wenn man durch einen guten Freund, durch eine weise Ehefrau oder durch einen buddhistischen Lehrer aufmerksam wird, dass man Dinge auch anders erleben kann, als man sie bisher erlebt hat. Ja, wenn man da vorm Schalter steht und gerade so in seinen Trip reinrennt und sich dann die Frau vordrängt und zeigt, wie man jetzt flexibel mit der Situation umgeht und wo man dann so merkt, ja, man kann auch anders interpretieren. Gewahrsein ist offen, jede Situation anders zu interpretieren, als was bisher gewohnt war. Ja, die Kunst lebt davon, Phänomene, Zusammenhänge in völlig neuen Interpretationen auszudrücken. Der ganze menschliche Erfindungsgeist lebt davon, dass Gewahrsein offen ist, dass immer wieder was Neues gedacht, was Neues erlebt werden kann. Und auch unsere sinnlichen Wahrnehmungen sind nicht so eng, wie das durch die Bedingungen erscheint, sondern da gibt es durchaus Phänomene im eigenen Leben, aber auch eben durch die verschiedenen fühlenden Wesen hindurch, die ganz andere Wahrnehmungen, ganz andere Sinne haben und wo Gewahrsein ganz andere Fähigkeiten entwickelt. Ja? Ameisen, Bienen können Magnetfelder wahrnehmen. Wäre interessant, wie sich das anfühlt, weiß ich nicht, aber die haben eben nicht nur einen Seh- und Hör- und Riech- und Schmecksinn und Erschütterungssinn und was weiß ich, sondern die haben eben auch Magnetsinn, ja, oder Bienen können polarisiertes Licht wahrnehmen, oder, ja. Manche rauchen auch diverse Kräuter oder schmeißen diverse Pillen ein und sehen Farben, die man so mit unseren gewöhnlichen Bedingungen nicht erlebt, ja. Also Gewahrsein ist grundlegend offen. Es gibt sogar Phänomene, wenn wir träumen, da können wir fliegen, da können wir alles Mögliche erleben, was wir so in den sinnlichen Bedingungen nicht erleben können. Und Traum ist ja nichts anderes als Gewahrsein, das mit sich selber spielt. Und der buddhistische Fachbegriff für diesen offenen Charakter von Gewahrsein, der heißt Leerheit. Und ich bin deswegen über das Wort Offenheit reingekommen, weil man Leerheit schnell auch zu einem Ding macht. Ja. Und das, Leerheit ist aber kein Ding, sondern Leerheit ist der Begriff, der beschreibt, dass das, was die ganze Zeit durch die Augen guckt und durch die Ohren hört, nicht festgelegt ist, sondern grundlegend offen. Es ist nicht eingeengt, es ist nicht definiert, es ist nicht charakterisiert auf etwas Bestimmtes in jedem Augenblick. Ja. Klar wird es durch Bedingungen beeinflusst, aber es kann auch anders auf die Bedingungen reagieren, als wir bisher darauf reagiert haben. Es ist offen. Kann man dem folgen oder gibt es da erstmal grundlegend Zweifel und Widersprüche dran?
Offenheit.
Ja. Spannende Frage. Der Buddha selber hat tatsächlich den Begriff der Leerheit eingeführt, Shunyata, ja? Die Nichtheit oder die Nullheit oder die Leerheit, ja? Um in dem damaligen indischen philosophischen Kosmos darauf hinzuweisen, dass die Phänomene leer sind von einem Eigensein. Das ist, was wir die ganzen philosophischen Abende durchgemacht haben, wo wir untersucht haben, was ist die Natur einer Klangschale. An der Klangschale ist nichts, was sie an sich zur Klangschale macht, sondern das ist nur eine Definition, eine Zuschreibung. Ja? Die könnte auch alles mögliche andere sein. Die Klangschale ist grundlegend offen. Ja? Sie ist leer von einem Eigensein. Genauso ist die Person leer von einem Eigensein. Die ist genauso grundlegend offen. Bei der Person ist nichts, was sie darauf festlegt, Person zu sein. Ja, das ist nur eine Zuschreibung. Ja. Und daher kommt die Idee leer von etwas. Aber auch die Leerheit selber ist leer. Sie ist auch kein Ding. Ja? Kann man das verstehen, kann man das nachvollziehen? Weil das ist sozusagen der Sprung in das, was wir den Rest des Abends machen werden. Die Einheit von Klarheit des Geistes und Leerheit des Geistes. Die Einheit von dem Licht des Gewahrseins sozusagen und der Offenheit des Gewahrseins. Weil das ist sozusagen das Grundverständnis vom Geist allgemein im Buddhismus, aber das, worauf wir als Kachis ganz speziell einsteigen. Kann man das nachvollziehen? Kann man das verstehen? Ist das, ja. Ach nee, das war kein Handzeichen, nur ein nervöses Zucken. Okay.
Ja, ja.
Kann man das verstehen? Oder gibt es daran sozusagen Hindernisse, Widersprüche?
Aber
kann man so stehen lassen? Kann man so stehen lassen.
Braucht es denn eine Lehre, um das zu begreifen?
Ja, weil wir da nicht so einfach drauf kommen. Ja. Man merkt es daran, was versuchen wir, um glücklich zu werden. Alles das, was wir tun, damit es uns gut geht, geht nicht von dem Gedanken der grundlegenden Offenheit der Phänomene aus, sondern davon, dass die Phänomene ihnen wirklich zu eigene Charakteristika haben, nämlich, dass sie uns glücklich machen. Ja, der Porsche, die Standardblondine oder der Standardschnurrbartträger oder was auch, ja, die sportliche Figur, die man sich vorstellt, die man erreichen möchte, oder. Und dann denkt man, das ist Glück.
Nur die, zum Beispiel, die, oder das, was du jetzt als Beispiel angeführt hast mit der Geschichte am Check-in, das ist mir auch schon passiert oder schon öfters. Und eben, da habe ich ja die Wahlmöglichkeit, so oder so zu reagieren.
Ja.
Nur brauche ich dann den Buddhismus, um das zu begreifen, nochmal die Frage. Diese Offenheit, dir zuzuhören oder was anders zu machen, ja, da habe ich in jedem Augenblick unendlich. Also ich habe eine unendliche Variation an Aufmerksamkeit.
Mhm. Ja. Buddhismus beansprucht nicht sozusagen...
So provokativ gefragt.
Ja, die Frage ist gut, weil der Buddha hat nicht beansprucht, der Einzige zu sein, der so eine Lehre bringt. Mhm. Er hat nur beansprucht, dass sie funktioniert. Er hat nicht gesagt, alle anderen erzählen was anderes und Blödsinn oder ihr müsst buddhistische Lehre praktizieren, um dessen gewahr zu werden. Das hat er nie gesagt. Er hat nur gesagt, was ich lehre, das tut. Also man kann das verwenden und man wird Ergebnisse erzielen. Ne? Es gibt tatsächlich, sage ich mal, Tendenzen von Offenheit in anderen Belehrungen, zum Beispiel beim Advaita Vedanta oder beim, wie heißt es, dieses chinesische, mit diesem Yin-Yang-Zeichen da, wie heißt es?
Taoismus,
genau. Da gibt es also sehr weitreichende Gemeinsamkeiten in Hinsicht auf das Verständnis der grundlegenden Offenheit des Seins. Und sowohl Advaita Vedanta als auch Daoismus haben mit buddhistischen Lehren in Kontakt gestanden, haben sich da ausgetauscht. Aber man kann das, also man muss da nicht sozusagen, es ist nicht verpflichtend, Buddhist zu sein, um Leerheit zu erkennen oder Offenheit zu erkennen. Ne? Aber wenn man Offenheit als ein befreiendes Merkmal des Daseins überhaupt versteht, dann kann man mit buddhistischen Methoden diese befreiende Qualität von Offenheit auch sozusagen entfalten. Ja? Es ist nicht ein Alleinvertretungsanspruch, aber es ist auch ein Funktionsanspruch. Also Buddhas Lehre funktioniert.
Ja, ja, nur mir geht es jetzt um den Fokus. Du hast es jetzt gerade erwähnt, eigentlich eher so nebensächlich. Das misst sich an den Ergebnissen. Ich finde es viel spannender, weil sich durch diese Offenheit die Ergebnisse verändern. Also am Schalter, wenn ich jetzt sozusagen in meiner normalen Verhaltensmuster mich befinde, dann werde ich nicht das Ergebnis erzielen, das ich dann erziele, wenn ich die Offenheit habe.
Genau.
Und nicht die Zuschreibung, dass derjenige jetzt hier irgendwas Böses will, sondern eben nach Lösungen sucht.
Ja.
Und wenn ich diese Offenheit habe, dann verändern sich die...
Genau.
Ja. Nur, das war das auch das Ziel. Das wäre ja nur jetzt nicht als Kritik aufgefasst, aber viel spannender ist es doch, das Ergebnis in den Vordergrund zu rücken. Und damit, also mir geht es jetzt in meiner Erfahrung so, dass ich immer mehr erfahre, dass durch diese Offenheit sich die Ergebnisse verändern, die Begegnungen qualitativ verändern.
Ja.
So ist es ja ein selbstverstärkendes Verhaltensmuster, das auf einmal in andere Bahnen gelenkt wird.
Und darum ging es auch. Also der Buddha hat nicht gelehrt, um irgendeine Wahrheit zu verkünden, sondern damit Wesen Leid überwinden und Glück erlangen.
Genau.
Darum geht es. Ne? Und das ist alles. Ne? Und darum geht es auch hier beim Erkennen des Geistes als Leerheit und Klarheit untrennbar. Das befreit. Das befreit von den einengenden Identifikationen. Das befreit von einengenden Konzepten, das befreit davon, dass man die ganzen Gefühle, die da so ständig durch den Geist durchgehen, dass man die ernst nimmt.
Ja. Gut.
Ja.
Nee, ich wollte was ergänzen.
Okay. Hat sie schon, oder?
Ja, geht's doch.
Nee. Das ist, also, und schlussendlich, das Buddhistische bleibt ja auch nicht. Also das ist ja auch nur ein Mittel. Und schlussendlich, also es gibt in Basel einen Künstler, der macht aus buddhistischer Sicht Maschinen. Und das ist eine Maschine, die sich selber wieder ausstellt. Das ist die einzigste Funktion dieser Maschine. Und so kann man auch im Buddhismus sehen.
Ja.
So, also irgendwann mal, wenn man es wirklich achtsam gecheckt hat, dann geht das auch wieder weg.
Ja.
Weil es bleibt ja nicht dieses Fundament, das wird ja auch wieder weggerissen von den Methoden. Und das soll ja auch so sein.
Ja. Okay. Ja. Also Buddha vergleicht es mit einem Floß, das man benutzt, um ans andere Ufer zu kommen und dann schleppt kleiner das Floß mit sich, um da weiterzulaufen. Ne? Ja. Ja. Diese Einheit von Leerheit und Klarheit als das, was jedem Augenblick von Erfahrung eigentlich innewohnt. Es geht nicht anders. Ja? Also wenn Leerheit oder Offenheit und Klarheit sozusagen die Grundcharakteristika von Gewahrsein sind, dann sind sie in jedem Augenblick von Gewahrsein präsent. Und Gewahrsein ist ein Augenblicksphänomen. Ja? Gewahrsein ist nicht gestern und nicht morgen, sondern Gewahrsein ist immer jetzt. Und in jedem Augenblick ist diese Einheit von Leerheit und Klarheit sozusagen präsent. Und das wird im tibetischen Buddhismus und speziell bei uns Katschis dargestellt mit diesem Buddha Dorje Chang oder Diamanthalter. Der sitzt dort mit Glocke und Dorje gekreuzt vor dem Herzen als Symbol für die Einheit von Leerheit und Klarheit. Und das ist die Form, in der Buddha die tantrischen Belehrungen gegeben hat. Das ist sozusagen die Wurzel der Katschi-Lehren. Und er wird in dem, was wir Zufluchtsbaum nennen, das ist so eine grafische Darstellung von Buddha Dharma Sangha, Lama Yidam Schützer, so die gesamte Zuflucht. Und da sitzt er in der Mitte sozusagen, als die Quelle der Zuflucht. Ja, da hängt er an der Wand, ne, da oben. Da sieht man Dorje Chang in der Mitte sitzen. Ne. Das ist sozusagen der Hardcore-Teaching. Und diese Einheit von Leerheit und Klarheit in jedem Augenblick wird mit dem Sanskrit-Wort Mahamudra beschrieben dem tibetischen Wort Chakchen. Und das heißt großes Siegel oder definierendes Siegel oder abschließendes Siegel. Und gemeint ist, dass jeder Augenblick von Erfahrung diesen Charakter von Leerheit und Klarheit untrennbar in sich hat und es sozusagen jeder Augenblick diesen Stempel von Leerheit und Klarheit hat. Also jeder Augenblick ist durch Leerheit und Klarheit geprägt. Jeder Augenblick hat diesen Stempel von Leerheit und Klarheit untrennbar. Ja? Wir haben jetzt zwei Begriffe verwendet. Wieso sind die denn untrennbar? Ja? Grundlegende Offenheit. Wenn Offenheit kein Ding an sich ist, wenn Leerheit kein Ding an sich ist, dann kann kein totales Nichts existieren. Das wäre nicht offen. Ja? Totales Nichts wäre nicht offen, sondern definiert. Wenn grundlegende Offenheit grundlegend offen ist, dann muss immer irgendwas sein. Aber das, was ist, ist nicht festgelegt. Und das ist der Grund, warum es Klarheit gibt. Ja, weil grundlegende Offenheit heißt, irgendwas ist immer. Und die Klarheit ist Ausdruck von irgendwas ist immer. Also Leerheit und Klarheit untrennbar ergeben sich sozusagen aus dem, dass Offenheit an sich ist und nicht nichts. Kann man das verstehen? Das ist schon recht abstrakt, aber vielleicht kann man dem folgen. Ja, weil nicht nichts sein kann, ist irgendwas immer. Und das ist eben die Tatsache, dass irgendwas erlebt wird und nicht nichts. Kann man das verstehen? Ja? Das nennen wir Mahamudra oder Basis-Mahamudra. Ja? Das Erkennen der Natur des Geistes, das Erkennen der Grundlage von jeder Erfahrung. Ja? Und das ist sozusagen mit dem Thilopa gearbeitet hat, der in der Gegend von Kalkutta gelebt hat, um wie gesagt 980 bis ungefähr 1040, 1050 rum. Und der nicht von wegen Gründer der Katschulinie und so großer König war, Prinz oder irgendwas, sondern ein einfacher Sesamstampfer. Er hatte zwar gute Eltern, die kamen aus der Brahmanenkaste, die haben ihm auch so eine gute Ausbildung, philosophisch und so weiter, ermöglicht, aber die waren nicht vermögend und er war einfach Sesamstampfer von Beruf. Also, und hat auch nicht irgendwie große Gelübde genommen, ist nicht Mönch oder irgendwas geworden, sondern hat neben dem, dass er seinem Beruf nachging, den Geist erforscht. Ja, er wollte wissen, was ist da los mit dem Gewahrsein? Wie kann man Leid überwinden und wie kann man Glück erlangen? Er hat da von diesem brahmanischen Philosophen das eine oder andere gelernt, war damit nicht zufrieden und hat dann um die Zeit war der Buddhismus noch sehr, sehr vital in Indien, hat die buddhistischen Lehren zusammengetragen und da hat er verschiedene Meister gehabt aus der Zeit, Saraha und Maitripa, die ihn genau in dieser Hardcore-Mahamudra-Unterweisung sozusagen geweckt haben. Die haben genau diese Einsicht in Leerheit und Klarheit untrennbar in ihm geweckt. Und er hat es so aus verschiedenen Richtungen zusammengetragen und ein paar inspirierende Texte vielleicht von Maitripa und von Saraha. Fangen wir mal mit, Naropa schon, wo haben wir den Maitripa? Hier haben wir Maitripa. So wurde über uns dargestellt, so ein bisschen lieblich, auch einer der großen Macher, sie das einfach mal rundgeben. Ich habe das hier in Englisch, ich versuche es simultan auf Deutsch zu übersetzen. Mahamudra ist zu wissen, dass alles der eigene Geist ist. Äußere Objekte zu sehen, ist einfach nur eine Projektion. Die komplette Welt der Erscheinungen ist leer wie ein Traum. Der Geist selbst ist nur ein Fluss von Gewahrsein, ohne Eigennatur. Er bewegt sich dorthin, wo er will, wie der Wind. Leer einer Identität ist er weit wie Raum. Alle Phänomene sind selbst wie Raum. Das nennen wir Mahamudra. Nicht etwas, auf das man zeigen kann. Es ist die dem Geist eigene Natur. Die absolute Erkenntnis. Es ist nicht etwas, Mahamudra, die Natur des Geistes, ist nicht etwas, das man perfektionieren kann oder etwas, wohin man sich transformieren muss. Man muss sich nur klar werden, dass die komplette Welt der Erscheinungen Mahamudra ist. Der alles umfassende Dharmakaya. Alles wie Raum zu sehen, wie eine magische Illusion. Nicht mehr zu meditieren und nicht nicht zu meditieren. Nicht zu trennen, nicht nicht zu trennen. Das ist der Weg des Yogis. Alle edlen Taten und aller Verdienst wird befreit durch dieses Wissen. Die störenden Gefühle werden zur Quelle von absoluter Erkenntnis. Auf diese Weise werden sie zu Freunden des Yogis, so wie Feuer die Bäume im Wald verbrennt. Das ist vielleicht ein bisschen kryptisch. Ja? Also normal wird gerade im Mahayana gelehrt, Verdienst ansammeln, die negativen Taten überwinden. Und im Theravada wird sogar gelehrt, die negativen Gefühle als negativ zu erkennen und sich darin zu üben, die so wenig wie möglich zu haben. Und hier sagt er, tugendhafte, verdienstvolle Taten befreien sich und die Störgefühle sind sozusagen wie der Brennstoff zur Erleuchtung. Ja, an den Störgefühlen kann man den eigenen Geist erkennen. Je mehr Störgefühle, desto mehr Rohstoff für Erleuchtung. Das ist tatsächlich Mahamudra-Lehre, dass man mit den Störgefühlen nicht urteilend umgeht, nach dem Motto, scheiße, jetzt war ich aber egoistisch, oder scheiße, jetzt bin ich zornig, oder wie klebrig die Anhaftung, sondern dass man denkt, jetzt erkenne ich, was im Geist vor sich geht. Und sich davon aber dann nicht fangen lässt, sondern einfach, weil Störgefühle so stark sind, sie nimmt als Mittel, den Geist zu erkennen. Ja? Da stöhnst du. Ja, das ist tatsächlich anspruchsvoll, weil die Störgefühle ja auch eine Power haben, etwas mit einem zu machen, was man gar nicht will. Ja?
Das ist fantastisch eigentlich, also wenn ja. Es kann.
Ja, genau. Ja, da kommen wir dann später dazu. Wie kommt man dazu, dass man es kann? Ja? Also Mahamudra hat nicht nur diese Basisbelehrungen, über die wir jetzt reden, sondern auch die Wegbelehrungen und die Zielbelehrungen. Ne? Also Basis, Weg und Frucht. Basis ist die Natur des Geistes, Weg sind die Methoden und Frucht ist dann das, was man erlangt, nämlich Buddhaschaft. Ne? Und jetzt kommt zum Beispiel Weg Mahamudra, jetzt kommt eine Anleitung. Was passiert, wenn Störgefühle aufkommen? Wo kommen sie her? Wo verweilen sie? Wo gehen sie hin? Wer das erkennt, wer braucht dann ein Kloster zum Meditieren? Wer das nicht versteht, Für den wird Befreiung nur ein vorübergehendes Event sein. Wenn die wahre Natur realisiert wird, dann verweilt man im unerschütterlichen Zustand. Und in diesem Zustand gibt es nichts zu untersuchen, nichts zu korrigieren, nichts als Gegenmittel anzuwenden und auch nichts zu meditieren. Werden Erscheinungen wahrgenommen, das ist der selbstbefreite Raum der Realität. Gedanken, die erscheinen, das ist das Gewahrsein, das dem Raum innewohnt, selbstbefreit. Nicht Dualität, die Gleichheit von Erfahrenem und Erfahrer, das ist der Dharmakörper. Wie ein weiter Strom, der ohne Stopp fließt, was immer im Geist geschieht, hat Bedeutung und ist für immer von sich aus schon befreit und erwacht. Große Freude ohne samsarische Bezugspunkte. Das klingt auch wieder kryptisch. Ja. Wenn man tatsächlich in diesem Gewahrsein von Leerheit und Klarheit untrennbar verweilen kann, dann erlebt man so diesen breiten Strom von Gewahrseinsereignissen, so als wow, was da alles aufkommt. Ja. Und egal was, es hat Bedeutung, es hat Sinn, es hat irgendwelche Bezüge, es zeigt einem was. Und man freut sich die ganze Zeit darüber, dass etwas erlebt wird. Ja. Und selbst wenn Störgefühle sind, wow, welche Power, ja, oder wow, welcher Erfindungsgeist, Eifersucht ist, ein wahnsinnig erfindungsreiches Störgefühl, ne? So, ja, oder Stolz ist auch so, detailreich im Unterscheiden, wo man besser ist als die anderen oder so. Ne? Und nicht abzulehnen, was erlebt wird, oder zu beloben, was erlebt wird, sondern einfach verweilen, indem es geschieht und es als Spiel des Geistes wahrnehmen, in sich selbst befreit. Und das ist, wie du vorhin gesagt hast, so diese Offenheit, die dann alles möglich macht, wo man einfach fließt im Geschehen und nicht mehr irgendwie stockt und da plötzlich versucht, den Fluss aufzuhalten und in Schwierigkeiten kommt. Ne?
Ja. Das hat ja aber, woher kommt, also Störgefühle schauen, woher sie kommen, ja, wo sie bleiben.
Wo sind sie? Wo sind ist jetzt sie? Gerade der Zorn? Das ist eine spannende Frage.
Und wo gehen sie hin?
Ja,
genau. Also schon einen gewissen Fokus da.
Ja, ja, das ist spannend. Also wenn du in dem Moment, wo Zorn aufkommt, guckst, was passiert jetzt gerade im Geist? Und das ist ja eine Fangfrage. Wo ist der Zorn? Wenn du damit beschäftigt bist, zu analysieren, wo der Zorn gerade ist, bist du gewahr auf das, was im Geist geschieht und nicht mehr auf, nach außen gerichtet auf die Situation, die dich gerade zornig macht. Ja, das ist befreit. Und
das kommt automatisch in diesen Zustand dessen, dass man zu dem Beobachter wird.
Genau, genau, das ist der Punkt. Ja. Und auch der Beobachter wird beobachtet. Bis man sozusagen völlig frei ist von der Identifikation, ich beobachte etwas. Das wird ja genau hier auch beschrieben. Bis Beobachtetes und Beobachter nicht mehr getrennt sind.
Das ist dann die Auflösung der Dualität.
Genau, oder? Genau. Ja. Ja.
Ja. Kannst du ein Beispiel geben?
Wenn ich jetzt ein Lama wäre mit eigener Miyamoto-Realisation, nee, da muss ich noch, also ich habe viel gelernt, aber noch nicht viel meditiert. Ne? Ja, also kleine Beispiele in dem Moment, also habe ich schon mal erzählt, wenn man im Stau steht und dann macht da vorne noch jemand Blödsinn und was weiß ich, der kriegt sein Auto nicht rechtzeitig weitergefahren, dass man jetzt bei der Baustellenampel auch noch bei Grün mit rüber käme, sondern der wirkt den Motor ab und man hängt da und will eigentlich schnell weiter und die Ampel geht wieder auf Rot und so die Standarderfahrung und meine zumindest ist dann ins Lenkrad zu beißen und mir alle möglichen üblen Dinge auszudenken über den Fahrer oder die Fahrerin da vor mir, wie blöd und wie unfähig und was weiß ich. Und das ist so Standard, ja. Und mitzukriegen, dass da ein fühlendes Wesen gerade leidet, weil keiner wirkt gerne vor der auf gelb springenden Baustellenampel den Motor ab und keiner hat gerne 100 hupende Leute im Hintergrund und der wäre selber auch noch gern rübergekommen, ja. Und in dem Moment alles das gleichzeitig gewahr zu werden, so meine Ungeduld und aber dass dem da vorne schlecht geht und sozusagen auszusteigen aus der Parteinahme, ja. So, sondern einfach so auf 360 Grad so, was geschieht gerade. Ne? So, das wäre so ein kleiner Moment davon. Ne? Mhm. Ich gehe noch die letzten wichtigen Verse hier durch, danach kommen noch so ein paar romantische. Alle Phänomene sind leer von Eigennatur. Und der Geist, der sich an Leerheit festhält, löst sich in seinem eigenen Grund auf. Freiheit von Konzepten ist der Weg der Buddhas. Und dann mögen alle Wesen Nutzen haben und so weiter und so weiter. Aber alles das hat er nochmal zusammengefasst in berühmten 4 Versen. Mahamudra, die Natur des Geistes, ist in jedem Augenblick uns so nah wie unser eigenes Gesicht, wir können sie nicht sehen. Die Natur des Geistes ist so tief, wenn man sie auslotet, man kommt nicht auf einen Grund. Sie ist so einfach, dass wir es gar nicht glauben können. Und sie ist so gut, so beglückend, dass wir es auch nicht glauben können. Ja, das Verweilen in der Natur des Geistes ist an sich beglückend und befreiend und freudvoll. Und das ist so gut, dass man es gar nicht annehmen kann. Ne, wir haben da immer noch irgendwie, da habe ich aber doch gar nichts für bezahlt. Ja, so Ideen oder ich muss doch erst noch mein Karma abarbeiten oder so. Ne? Und davon steht hier gar nichts, von Karma und bezahlen und so. Die Natur des Geistes ist umsonst. Und die Natur des Geistes hat mit Karma kein Problem. Ne? Okay. Solche Lehre hatte Thilopa.
Die romantischen Verse wären vielleicht trotzdem
interessant. Ja, ich habe diese Zeilen zusammengestellt, damit sie für Äonen Nutzen entfalten und mögen durch diesen Verdienst alle Wesen ohne Ausnahme den Zustand von Mahamudra erlangen. Das ist sozusagen den Segen, den wir jetzt von Maitripa hier noch kriegen. Das war zum Beispiel einer der Lehrer von Thilopa. Ein anderer ist Saraha, auch ein großer Mahasiddha. Den will ich aber nur mit einem Satz zitieren, damit man so seine Inspiration bekommt, seinen Segen. Der wird immer mit so einem Pfeil dargestellt. Saraha war auch einer der großen Verwirklicher. Und der eine Satz, den haben wir hier auch schon mal gehabt an einem Dienstagabend, die Anhänger der Substanz, die glauben, dass etwas wirklich, wirklich existiert, die sind dumm wie Kühe. Die Anhänger der Leerheit, die glauben, dass Leerheit wirklich existiert, sind noch schlimmer. Ja? Also auch wieder Leerheit nicht zu einem Ding machen, ne? Sondern Leerheit und Klarheit untrennbar. Solcher Art waren die Lehrer, die Thilopa hatte. Und hier sind auch noch Mahamudra-Verse von Saraha. Und hier gibt es ein ganzes Buch von Mahamudra-Versen von Saraha. Da hatte ich mir sogar was schon rausgesucht. Wen das interessiert, das sind alles tatsächlich Fundstücke, die man wieder ausgegraben hat. Das war in Indien dann, nachdem der Buddhismus dort kaputt gemacht wurde durch die Muslime, über Jahrhunderte verschüttet und selbst diese Verse von Saraha sind erst später wieder aufgetaucht. Ich gebe das mal rum einfach, dass wer den Segen von Saraha haben will, nimmt sich einfach das hoch und legt sich das auf den Kopf. Dann kommt es, so wie mit der Widmung gerade, kommt es dann als Segen an. Da habe ich schon was rumgeben lassen, dann gebe ich hier noch was rum in die Richtung. die Texte von Sarah. Also dieser Sesamstampfer aus der Gegend von Kalkutta hat das alles gelernt, hat meditiert, hat verschiedene Tantras auch zusammengetragen, die zu der Zeit in Nordindien kursierten, und hat mit der Praxis Verwirklichung erlangt. Und es gibt so noch den Hinweis, dass er mit seinem Beruf Sesamstampfer nicht genug verdiente. Er hat sich dann mit einer Frau verheiratet, die sehr viel verdient hat. Das war nämlich eine professionelle Liebesdienerin. Das war in Indien damals, wenn das so in High-Society-Kreisen, also heute würde man sagen Edelprostituierte, ne? Und hat ihr sozusagen die Geschäfte geführt. Ja, nachts hat er sozusagen den Puff gemanagt, tagsüber hat er Sesam gestampft und zwischendurch hat er meditiert und ist ein großer Yogi, ein großer Mahasiddha geworden und zufälligerweise dann der Gründer der Kachi-Tradition. Ne? Das gibt doch Mut für uns allen. Ne? Ich gebe den mal hier rum. Der wird übrigens typischerweise mit so einem Fisch dargestellt, weil als sein großer Schüler Naropa dann kam, hat er erstmal jede Menge Konzepte bei dem zerstören müssen. Und zum Beispiel hat er sich so aus dem Fluss einen Fisch geholt und den in eine Pfanne mit heißem Fett geschmissen. Und der Fisch starb und Naropa, Mahayana-Buddhist und Mönch, dem blieb der Mund offen stehen. Ja, welch barbarische Tat. Ja. Und da hat dann Naropa den Fisch aus der Pfanne genommen, geschüttelt, dann war er wieder lebendig und wieder zurück in den Fluss geschmissen. Ja. Und solche Gags. Also wenn man die Natur des Geistes verstanden hat, kann man so einige Gags bringen. Und die hat Tilopa gebracht, um Naropa aus den Konzepten zu schütteln. So, ne? Um den Kalk der Konzepte aus den Synapsen zu drücken. Manchmal machen die Lehrer das heute noch, die Verwirklichten. Über Tilopas Leben wird dann gar nicht so viel detailliert erzählt. Man kann dann die Reisen beschreiben, wo er die Lehren zusammengetragen hat, seine Praxis und so weiter, wie viele Jahre er meditiert hat und alles, alles. Interessanter ist dann die Begegnung mit seinem Schüler Naropa. Und aus dieser ersten Lehrer-Schüler-Beziehung ist sozusagen der Prototyp der Lehrer-Schüler-Beziehung der Kachi-Linie geworden. Und die sagt es darüber, über den Weg des Mahamudra. Ja? Es ist nämlich nicht so einfach, dass es reicht, es intellektuell zu verstehen. Ja? Wir hörten von Maitripa vorhin, so nah, dass wir es nicht sehen können, so tief, dass wir nie auf den Grund kommen, so einfach, dass wir es nicht glauben können, so gut, dass wir es gar nicht annehmen können. Ja? Es ist nicht so leicht, diese Einheit von Leerheit und Klarheit zu vergegenwärtigen. Und sich sozusagen aus den Konzepten, aus den Störgefühlen, aus den Illusionen und aus den Identifikationen zu befreien. Dafür braucht es jemanden, der das schon geschafft hat. Der einen sozusagen anleitet dabei. Und es braucht ein Vertrauen in den Lehrer, dass der es taugt und dass es gut meint. Und dann muss man sich sozusagen vom Lehrer an die Hand nehmen müssen. Ja. Und das, genau diese Beziehungen haben Naropa und Tilopa miteinander aufgenommen. Aber Naropa war jetzt eine ganz andere Figur. Naropa war einer der großen Äbte von Nalanda. Und Nalanda ist über 800 Jahre lang der Ort buddhistischer Weisheit in Indien gewesen. Gab so 2, 3, 4 große Universitäten. Eine da oben in der Gegend Pakistan, Kaschmir. Noch einen im Süden und nicht weit von Bodh Gaya, so ungefähr 50 Kilometer ungefähr von Bodh Gaya, da wo Buddha Erwachen erlangt hatte, ist dann im Jahre 400 diese große Universität Nalanda gegründet worden, wo tausende Mönche studiert haben, über Jahrhunderte. Und Naropa war einer der Äbte im Jahre knapp vor 1200, knapp um 1000. Und ich gebe hier mal ein Bild rum von dieser Universität. Also genau im Jahr 1200 wurde das von Seldschuken, also muslimischen Truppen aus der Türkei, zerstört. Die Bücher haben 3 Monate lang gebrannt. Und dieser Stein hier, den haben wir aus unserer Sangha-Reise nach Bodh Gaya und eben nach Nalanda mitgebracht. Das ist ein Originalstein von der Universität von Nalanda. wer sozusagen da die 800 Jahre Weisheit, die da gepflegt wurde, wer da den Segen will, nimmt den Stein auf sich und da ist auch schwarz dran von den 3 Monaten, wo die Bücher gebrannt haben, so wie es bleibt. Also das, die Spuren von Feuer bleiben über Jahrtausende erhalten. Und, aber bevor es gebrannt hat, bevor die Muslime das kaputt gemacht haben, war da 800 Jahre buddhistische Gelehrsamkeit. Ich gebe auch den Stein mal rum. Der ist von
das
da.
Sind die Ruinen.
Das sind die Ruinen. Die gibt es auch heute noch. Ja, ja, die sind, also waren gigantische Anlagen, eine Universitätsstadt sozusagen. Und da war Naropa Abt und einer der hellsten Köpfe überhaupt. In Indien war damals ein fairer Wettbewerb der Religionen und Philosophien in Form von Debatten. Also wer den philosophischen Opponenten in einer Debatte besiegen konnte, der hatte den Opponenten dann anschließend als Schüler. Wenn man selber verloren hat, musste man aber Schüler des Siegers werden. Ja, also auf der Weise waren die hinduistischen Schulen und Buddhismus im Wettbewerb. Und natürlich hätten die Hindus sehr gerne Nalanda gekapert, weil klar, da war das buddhistische Wissen, da wurde aber auch Medizin, da wurde Astronomie gelehrt, da wurde Grammatik gelehrt, also eine Volluniversität. Ne? Und die hätten das gerne gehabt und haben dann immer ihre besten Köpfe geschickt, um wenn sie den Abt von Nalanda besiegen, dann würde das ihnen gehören. Ja? Und Naropa war zuständig zu der Zeit, die alle abzuwehren. Ne? Und es gab so 4 Tore und dann eben sozusagen Naropa als den zentralen Abt. Also wenn einer der 4 Tore, wenn dort die Buddhisten besiegt waren, dann musste noch der zentrale Abt besiegt werden. Aber Naropa hat sich dann Spaß draus gemacht, an allen 4 Toren gleichzeitig zu diskutieren. Und wenn die Hindus besiegt waren, dann hat er mit ihnen die Argumente getauscht und hat immer noch gesiegt. Also der war richtig helle. Und so um das Jahr 1000 rum, also nach christlicher Zeitrechnung, die Inder haben eine ganz andere, saß er da an seinen Texten und studierte irgendwas und dann erschien plötzlich ein Schatten über seinen Text, wie er da am Blättern war, und er guckte auf und sah eine Frau mit 32 Merkmalen der Hässlichkeit. Und die guckte ihn an, grinste und fragte ihn, was machst du da? Ja, ich studiere hier ein tantrischer Text. Und dann fragt ihn die alte Frau. Und verstehst du die Worte oder den Sinn? Und dann sagt Naropa, ja, die Worte verstehe ich auf jeden Fall. Und dann wurde diese Frau plötzlich total hübsch. Hatte 32 Merkmale der Vorzüglichkeit. Und dann wurde Naropa ein bisschen stolz und dachte, na, die Frau, die wäre interessant. Und sagte, doch, und den Sinn verstehe ich auch. Und dann wurde sie noch hässlicher als vorher. Und dann dachte Naropa, hier ist irgendwas Besonderes. Und dann sagte er, okay, also den Sinn verstehe ich nicht so ganz. Und dann sagt die alte Frau, mein Bruder Tilopa, der kann dir den Sinn erklären. Und wie er das Wort Tilopa hörte, da wusste Naropa, in seinem Leben hat bisher was gefehlt. Er hat alles buddhistische Wissen gehabt, er konnte das rauf und runter, aber die Verwirklichung, die hat er nicht gehabt. Und er hatte keinen persönlichen Lama, also keinen Lehrer, der ihm sozusagen mit ihm die Verwirklichung teilt, der ihn einführt in die Natur des Geistes. Das intellektuelle Verständnis hat er gehabt. Und dann hat er seinen Job geschmissen, ne? Entsetzen in Nalanda. So der hellste Kopf geht, aber sein Entschluss war untrüglich. Und dann auf dem Weg zu Tilopa hatte er 12 große und 12 kleine Hindernisse zu überwinden. Das ist nicht so einfach. Wir haben es vor kurzem auch erlebt, unser Flug zum Lama war auch mit Hindernissen. Ne? Das erste Flugzeug war dann überbucht und wir kamen gar nicht hin. Aber das war ein winziges Hindernis im Vergleich zu den Hindernissen, die Naropa auf dem Weg hatte. Aber die Hindernisse haben ihm klar gemacht, was ihm fehlt. Ja? In unserem Fall auch. Ne? Die Hindernisse haben ihm klar gemacht, was ihm fehlt. Also er hat einfach Beispiel, keiner wusste, wo Tilopa ist, und er wanderte durch Nordindien und suchte Tilopa, fragte immer, weiß jemand, wo Tilopa ist? Und die Leute erzählten ihm alles Mögliche. Und die führten ihn auf einen Bergpfad, so ganz schmal, man kennt es so aus Karikaturen, Felswand, kleiner Pfad, Felswand runter, und dann kommt ein Wohnmobil entgegen, kein Platz zum Ausweichen. Ne? Und da lag jetzt eine leprakranke Frau mitten auf dem Weg. Ne? So, Lepra ist jetzt nicht ästhetisch, das riecht schlecht und sieht schlecht aus. Und wie kommt man jetzt über die Frauen? Ne? Und in Europa war da ein bisschen... Und dann hat er Anlauf genommen und ist über die Frau gesprungen. Und wenn sie sich umgedreht hat, hat sie sich ein Licht aufgelöst. Und dann hörte er, wie so eine Stimme dann sagte, also wenn du so wenig Mitgefühl hast, wie willst du Erwachen erlangen? Ja. Das andere Mal ist ihm das mit einem kranken Hund passiert und so weiter. Und dann sind aber noch sehr, sehr eigenartige und komische Sachen passiert unterwegs. Also Leute, die mit glühendem Metall gefüllt wurden, mit flüssigem Metall und wo Naropa dann gebeten wurde, dabei zu helfen und so weiter. Und wo er aber so in seinen Konzepten gefangen war, als Mönch, darf er bestimmte Dinge nicht machen und so weiter. Und, jedes Mal hat sich die Situation hinterher nicht aufgelöst und Naropa hörte dann zum Beispiel, wenn du so wenig von der Leerheit realisiert hast, wie willst du dann Erwachen erlangen? Ne? Und irgendwann hat er den Tilopa dann getroffen und Tilopa hat ihn dann nach und nach in die Natur des Geistes eingeführt. Aber was wollte er ihm denn erzählen? Der wusste ja alles. Er musste dann schon andere Methoden anwenden, dass dem Naropa die Natur des Geistes gewahr wurde. Und die berühmteste Lehrer-Schüler-Szene, die Einführungsszene sozusagen, die Initialszene der Lehrer-Schüler-Beziehung in der Kachi-Linie, die findet an der Kante eines mehrstöckigen Hauses auf dem Dach statt. An so einer Hochhauskante. Ja. Da stehen Tilopa und Naropa anlässlich einer Feier, wo sie eingeladen sind. Und Tilopa sagt zu Naropa, wenn ich einen guten Schüler hätte, der würde hier runterspringen. Und Naropa will brav sein und springt. Und kommt unten an, bricht sich alle Knochen, liegt da und leidet. Ich sterbe. Ich habe es ja gewusst, ich bin dieses Leben nicht würdig, das Erwachen zu erlangen. Ich mache jetzt Gebete, dass ich nächstes Leben meinen Lehrer wieder treffe. Und dann kommt Tilopa an und sagt, was ist mit dir? Ich leide. Du nimmst deinen Körper viel zu wichtig. Ja, und dann hat er da so eine Handbewegung gemacht und alle Knochenbrüche waren weg und Tilopa war wieder heile und schüttelte sich und fragte, was war jetzt das? Ja, und solche Geschichten haben sich dann eben auch 12 große und 12 kleine zugetragen, damit Tilopa seine Anhaftung, seine Konzepte, seine Illusionen, seine Identifikation überwindet. Ne? Eine andere Geschichte. Sie sitzen an einem großen Lagerfeuer und Tilopa, wenn ich einen guten Schüler hätte, der würde sich jetzt ins Feuer setzen. Naropa steht auf, setzt sich ins Feuer, verbrennt, leidet, ja, Wunden, Blasen, das Feuer verlöscht und ich hab's gewusst, ich bin nicht würdig. Und dann der Tilopa, was ist jetzt mit dir? Ich leide. Das ist nur, weil du nicht verstehst, Erfahrungen kommen und gehen, die sind leer, ja. Und dann wieder so was gemacht, dass er da wieder heile war. Oder eine nette Geschichte. Irgendeine königliche Ausfahrt. Die Prinzessin wird da so rumgeführt im Land, dass so sich die Prinzen da angucken, ob sie die heiraten wollen. Und sie sind da am Straßenrand, wie dieser Zug da vorbeikommt mit der Kutsche und der Prinzessin und Tilopa. Wenn ich einen guten Schüler hätte, der würde mir jetzt die Prinzessin bringen. Ja, und Naropa rennt los und reißt die Prinzessin aus der Kutsche und wird von den Bewachern dann gefasst und verprügelt und da liegt er da wieder. Ne? Und dann ist wieder Schmerz und Tilopa kommt wieder. Was hast du denn jetzt? Ich leide. Das ist nur, weil du Konventionen so wichtig nimmst. Ja. Und so weiter. Die 12 kleinen Situationen waren ein bisschen einfacher. Eine nette, die so aber auch darauf hinweist, sie kommen da im Wald an eine Stelle, wo eine riesige Schlange liegt und total ineinander verknotet. Ja? Und Tilopa fragt den Naropa, wie schafft die Schlange das, diesen Knoten zu lösen? Ja? Und Naropa fängt an zu denken und wie müsste sie sich jetzt bewegen, damit sie da durchkommt und da. Und dann schlägt Tilopa einfach mit dem Stock auf den Felsen da, es knallt und die Schlange wut ist weg und der Knoten hat sich von selbst aufgelöst. Ja. So, das sind so Beispiele, wie Tilopa Naropa unterrichtet hat. Und worum geht's da? Ja, es geht darum, dass der Schüler erstmal den Lehrer prüft und hat den Lehrer Verwirklichung. Und wenn der Schüler dann zu dem Ergebnis kommt, doch, der Lehrer ist vertrauenswürdig, der hat Verwirklichung, dann frage ich ihn, ob er mein Lehrer wird. Und dann prüft der Lehrer den Schüler Und wenn der Schüler dann sich sozusagen als ernsthaft erweist, dann gehen die eine Lehrer-Schüler-Beziehung ein. Und das Ego zu überwinden, diese Konzepte zu überwinden, das ist nicht nur mit netten Worten zu schaffen, sondern da müssen beide dann an die schwierigen Sachen ran, ja, an die Knoten, an die Identifikation, an die Störgefühle. Und da kommt es dann darauf an, dass man dem Lehrer vertraut, wenn der über die Sachen dann arbeitet, die nicht nett sind. Heute schmeißt kein Katschi-Lehrer mehr seine Schüler vom Dach. Es gab später noch ein paar andere solche Geschichten, bis zu Mapa und Milarepa, da werden wir auch noch drüber reden. Mapa hat den Milarepa auch sehr, sehr drastisch behandelt, bis er dann wirkliche Belehrungen bekam. Das lag aber daran, dass Milarepa ein jugendlicher Intensivstraftäter gewesen war und erstmal das Karma abarbeiten musste da von ein paar Morden, die er begangen hatte, um fähig zu werden, die Belehrungen zu verwenden. Aber Mapa hat dann gesagt, das wird das letzte Mal sein, dass ein Katschu-Lehrer seinen Schüler so hart annimmt. Zukünftig werden die Lehrer sanfter zu ihren Schülern sein. Und seitdem benehmen sich die Katschu-Lehrer etwas braver. Du wolltest...
Ja, nicht ganz ernst gemeint, aber also bei der langen Erfahrung und Geschichte und vielen Schülern und Lehrern ist nicht mal irgendwo so gesammelt worden, eine Liste von Prüfungen für einen Lehrer.
Doch, das
also
gibt's.
Nicht für den Lehrer, wie der Schüler den Lehrer prüfen kann.
Ja, das gibt's.
Gibt es?
Ja, das gibt's, weil ein Schüler muss ja einen Anhalt haben. Es gibt richtige Checklisten.
Ne? Echt?
Ja.
Ja, wo oder wie?
Einmal hat der Buddha selber einiges schon gesagt und dann gibt es tatsächlich auch von modernen buddhistischen Lehrern sozusagen Zusammenfassungen aus verschiedenen Sutras.
Von der DBU gibt es so ein bisschen was, aber...
Ja.
Aber ich meine jetzt so gerade in der Katschü-Linie.
Ja, doch, gibt's. Einfach mal googeln, check the teacher oder den Lehrer prüfen, da gibt es richtige Checklisten. Also es gibt ein paar äußere Phänomene, dass der Lehrer sich gut im Dharma auskennt, dass er gut erklären kann, und so weiter und so weiter. Und dann gibt es ein paar innere und ein paar geheime. Die inneren sind eben, dass er wirklich aus Mitgefühl für die Schüler arbeitet und nicht um Macht oder Einfluss oder Geld zu verdienen. Ne? Also man kann wirklich sich angucken, arbeitet ein Lehrer für seine Schüler oder lässt er die Schüler für sich arbeiten? Ja? Und den Unterschied kann man ja sehen. Ne? Man kann sehen, ob er sich sozusagen der buddhistischen Werte entsprechend verhält. Ja? Manchmal, wir haben gesehen, dass es manchmal, um an den Schülern zu schütteln, nützlich ist, so Konventionen zu sprengen oder so, aber das passiert heute in einem sehr zivilisierten Rahmen. Oder dann in einem sehr fortgeschrittenen Stadium, in einem intimeren Rahmen, wo es dann wirklich nur der Lehrer und der Schüler mitkriegen, aber nicht vor versammelter Mannschaft. Also was zum Beispiel nicht geht, ist an Schülern zu schütteln, während alle anderen zugucken. Also Schüler herabzuwürdigen oder sie als blöd darzustellen oder so, während alle anderen zugucken oder sowas. Das ist einfach. Gibt aber Lehrer, die machen sowas. Ist aber schlechter Stil. Und, bis hin zu den geheimen Phänomenen, also was hat er wirklich an Verwirklichung? Und da wird es ein bisschen schwierig, weil das kann man selber nicht so gut überprüfen. Aber da gilt als ein Merkmal, dass der Lehrer wiederum an seine Lehrer rückgekoppelt ist. Ja? Also ein Lehrer, der schlecht über seine eigenen Lehrer spricht, ist ein ganz schlechtes Zeichen. Ein Lehrer, der sehr gut über seine Lehrer spricht, der auch noch immer den Draht zu ihnen hat und sozusagen von ihnen geführt wird oder von deren Vertretern, wenn die dann gestorben sind, das ist in Ordnung. Und das ist so das System der Qualitätskontrolle in der Katschi-Tradition, dass wirklich jeder Lama, er nennt sich nicht selbst, sondern wird von seinem Lehrer ernannt. Und der ist dann zeitlebens verantwortlich für ihn. Und aus der Verantwortung kommt man nie raus. Und auch die Lamas können sich nicht von ihren früheren Lehrern lossagen. Das geht nicht. Weil es geht eben nicht, dass man so self-made man da ist. Das macht man nicht. Hilft es?
Ja.
Aber ansonsten, so zur Geschichte der Lehrer-Schüler-Beziehung in den weiteren bei den weiteren Katschu-Lehrern gibt es so ein klassisches Werk, sozusagen der Rosenkranz der Katschu-Geschichte, heißt es auf Tibetisch, auf Deutsch ist es oder auf Englisch ist es einfach sehr viel weniger romantisch, einfach die großen Katschu-Meister genannt. Das haben wir oben in der Bibliothek. Da sind all die Geschichten drin speziell die Geschichte von Tilopa, und da werde ich gleich auch noch zitieren, die Mahamudra-Verse, die Belehrung, die Tilopa direkt an Naropa weitergegeben hat. Das ist hier, ne? Hier heißt es, das große Gewahrsein am Gangestrom, oder hier wörtlich die große Gegenwart am Gangestrom, komische Übersetzung. Aber gemeint ist das Gewahrsein im gegenwärtigen Moment, gebe ich mal natürlich. Das haben wir auch in der Bibliothek.
Und das hat er aufgeschrieben.
Das sind Belehrungen von Tilopa, die er an Naropa weitergegeben hat. Und Naropa hat es an Marpa gegeben und der hat es aufgeschrieben.
Marpa hat es aufgeschrieben.
Ich glaube, dass wir über Marpa haben wir das. Ich glaube nicht, dass es noch Sanskrit-Quellen dazu gibt. Weil nach Naropa war nichts mehr mit Kachis in Indien. Also Naropa war ja. Ja, das 1200, wie gesagt, ist durch die Zerstörung von Nalanda so ein äußeres Zeichen gewesen. Die Muslime haben die ganze Gegend besetzt und haben auch andere buddhistische Klöster kaputt gemacht und die Nonnen und die Mönche da gezwungen, die Gelübde aufzugeben, oder haben sie gleich umgebracht, und die buddhistischen Lehrer sind halt in den Himalaya geflohen, wo die Muslime nicht reinkamen, und da war dann Schluss in Indien. Ne? Und ich weiß nicht, ob es dazu Sanskrit-Quellen gibt. Es kann sein. Das weiß ich aber jetzt nicht exakt. Wo haben wir denn die Mahamudra-Verse? Ah, hier ist ein Bild von Naropa. Ja, da ist er auch schon als Yogi, nicht mehr als Mönch. Die Gelübde hat er dann aufgegeben. Und wen das interessiert, die Lebensgeschichte von Naropa, kann man im Internet gut nachschlagen mit allen Sachen. Ich habe sie ausgedrückt. Hier gibt es einen kurzen Text von Naropa, die fünf Nägel des Naropa, Methoden zum Umgang mit Hindernissen. Das ist sehr inspirierend, haben wir auch in der Bibliothek. Das ist so für so alltägliche Sachen enorm praktisch. Da ist noch das eine, gut, dann gebe ich das mal in die Richtung. Ne? Ja. So, jetzt gucke ich mal eben, wo wir die Verse haben von. Ah ja, jetzt haben wir ein paar Texte von. Tilopa. Eine interessante Geschichte, der Ruf von Tilopa verbreitete sich dann schon durch Nordindien, und da gab es dann so einen lokalen König, der wollte wissen, was dieser Tilopa taugt, oder ob er vielleicht als sein Lehrer taugt. Und dann hat er Tilopa holen lassen und war erstmal, irritiert von der allgemeinen, normalen Erscheinung von Tilopa. Der kam da als Yogi an, nicht so in kostbare Gewänder gekleidet und als großer Philosoph oder so, als großer Menschheitslehrer mit Gefolge, sondern kam da an mit Knochen als Haarschmuck und so wie er hier dargestellt wird, so halb nackt, ne, wie man halt im warmen Indien damals als Yogi gelebt hat. So ein bisschen so Hippie-Style. Und dann gibt er dem König eine ganz kurze Belehrung. Nachdem der König sagt, Sesamstampfer? Die Essenz des Sesamöls ist im Sesamsamen vorhanden. Das wissen selbst die Unwissenden. Wenn sie aber nicht begreifen, wie die Dinge in wechselseitiger Abhängigkeit entstehen, können sie das Sesamöl daraus nicht gewinnen. In der gleichen Weise kann intuitive Einsicht in die zugleich entstehende und immer vorhandene Weisheit, auch wenn sie im Herzen aller Lebewesen zu jeder Zeit gegenwärtig ist, nur erlangt werden, wenn sie von einem Lehrer aufgezeigt wird. Den Sesam stampfend und seine Hüllen entfernend lässt sich das Sesamöl die Essenz aber gewinnen. Der Lehrer zeigt durch solche Zeichen, wie die Dinge sind. Erscheinung und Raum, Phänomene und Leerheit sind untrennbar voneinander. Die unendlich weitreichende und ihrer Tiefe nicht zu ermessende Bedeutung ist nun klar. Wie wunderbar. Der König guckte wahrscheinlich etwas, Obwohl man Widerspruch entdecken mag, gibt es nichts zu verwerfen. Kein Gegenmittel ist anzuwenden. Es gibt weder eine Grundlage noch einen Weg zu gehen oder ein Ziel zu erlangen. Der Lehrer zeigt die Natur des Geistes auf, wie sie ist. Mal eben gucken, da kommt noch was. Weisheit und allumfassende, tatkräftige Liebe. Ich, Thilopa, habe diese Wahrheit, die grundlegende Natur aller Dinge, verwirklicht und bin mühelos in allem, was ich tue. Wenn du schaust, schaue mit blinden Augen. Wenn du durstig bist, trinke das Wasser einer Luftspiegelung. Nach unten sinkend, fülle die Vase mit Wind. Ich bin der furchtlose Thilopa. Das geht dann über in tantrische Belehrungen. Da geht es um Atemtechniken und so weiter und so weiter. Ich wollte aber eigentlich Thilopas Gesang von Mahamudra zitieren, mit dem er sozusagen diese Einsicht an Naropa weitergegeben hat. Bis dahin Fragen, Ergänzungen, Vertiefungen ist verständlich. Also du hast ja vorhin gefragt, also wie erkennt man die Natur des Geistes, indem ein Lehrer, der diese Natur des Geistes verwirklicht hat, einen an die Hand nimmt. Und wie inspirierend das ist, das haben wir erlebt, als Trinler Rinpoche hier war. Und deswegen war mir so wichtig, dass wir mit ihm eine Fahrradtour machen, weil da passieren so laute Momente, wo man mit dem Lehrer so Austausch hat und wo plötzlich sowas geschieht, wo es übertragen wird. Ne? So diese Geschichte, wo wir da durch die Stadt gelaufen sind und die Penner kommen an und fragen ihn, da hast du mal einen Euro und er, was ist dein Talent? Solche Momente, die passieren, wenn man mit dem Lehrer unterwegs ist, wenn man ihn im Alltag erlebt und nicht nur, wenn er auf dem Kissen auf dem Thron sitzt, Belehrungen gibt, so, das ist natürlich, da strömt Segen, da sind alle, geht es allen gut, aber wenn man sich sozusagen mit dem Lehrer Erlebnissen aussetzt, so, da passiert Übertragung. Oder bei den Einweihungen, manchmal, wo Jigme Rinpoche hier war, 1. Juli und diese Deutsche Semper-Einweihung gegeben hat, da passiert sowas manchmal auch. So in dem, soll man sagen, in dem Sinne, dass man plötzlich so diese Weite im Geist erfährt. Mhm. Fragen, Ergänzungen, Vertiefungen an der Stelle? Dann würde ich weitermachen mit den Versen von Mahamudra für Thilopas Hauptschüler Naropa. Leerheit braucht keine Stütze. Mahamudra ruht auf nichts. Ohne jede Anstrengung, einfach nur indem du gelöst und natürlich bleibst, kannst du das Joch von Samsara zerbrechen und Befreiung erlangen. Wenn du vor dir im Raume nichts mehr siehst und dann mit deinem eigenen Geist den eigenen Geist betrachtest, verschwinden alle Unterscheidungen und du gelangst zur Buddhaschaft. Wolken wandern durch den Himmel, sie haben weder Wurzeln noch Heimat. Wie Wolken sind die einzelnen Gedanken, die den Geist durchziehen. Sobald der Geist sich selbst erkannt hat, hört jede Unterscheidung auf. Formen und Farben bilden sich im Raum, aber weder Schwarz noch Weiß hinterlassen im Raum Spuren. Aus diesem Geist des Geistes entstehen alle Dinge. Weder Tugend noch Laster beflecken ihn. Kann man das bis dahin nachvollziehen? Das ist für Mahayana erstmal und für Theravada ein Schreck. Weder Tugend noch Laster belasten ihn. Also in der Natur des Geistes gibt es kein Gut und kein Schlecht. Gibt es aber auch kein Leid. Deswegen. Die Finsternis von Jahrtausenden kann nichts gegen die glühende Sonne ausrichten. Die langen Zeitalter des Samsaras können das helle Licht des Geistes nicht verdecken. Obwohl wir Worte brauchen, um die Leerheit zu erklären, ist doch die Leerheit selbst nicht sagbar. Wir sagen zwar, Bewusstsein ist ein helles Licht, doch lässt es sich nicht mit Worten und Symbolen erfassen. Bewusstsein ist in seinem Wesen leer und doch umfasst und hält es alle Dinge. Tu nichts mit dem Körper. Entspanne dich nur. Verschließe fest den Mund und sei still. Entleere deinen Geist und denk an nichts. Lass deinen Körper leicht wie einen hohlen Bambus ruhen. Kein Geben und Nehmen, der Geist ruht. Mahamudra ist wie ein Geist, der sich an nichts klammert. Wenn du dich darin übst, wirst du bald von der Buddhaschaft erreicht. Kein Üben von Mantras und Paramitas, kein Unterricht in Sutras und Geboten, kein Wissen aus Schulen und Schriften führt zur Erkenntnis der eingeborenen Wahrheit. Denn wenn der Geist nach etwas strebt, erfüllt von Sehnsucht nach dem Ziel, verhüllt er damit nur das Licht. Wer sich an tantrische Gebote hält und dennoch urteilt, begeht Verrat am Geist des Samaya. Samaya sind diese tantrischen Versprechungen. Zum Beispiel die Verbindung mit dem Lehrer eingegangen sein und dann eben den Lehrer immer auf der höchsten Sicht sehen oder die Mitpraktizierenden nicht beurteilen oder mit ihnen nicht sozusagen Störgefühle haben oder so.
Kannst du den letzten Satz nochmal vorlesen?
Ja. Wer sich an tantrische Gebote hält und dennoch urteilt, begeht Verrat am Geist des Samaya. Da muss man vielleicht ein bisschen was zu erläutern zum Weg Mahamudra. Wir kennen aus dem Theravada den sogenannten äußeren Weg, wo man sich durch Verhalten von schlechtem Karma befreit und gutes Karma, gute Verdienste sozusagen aufbaut und wo man durch Meditation das Gewahrsein im gegenwärtigen Augenblick immer weiter verschärft und sozusagen dann die Bedingtheit der Erfahrungen durchschaut. Und um das zu können, ist aber wichtig, dass so schwere, belastende Eindrücke im Geist sich auflösen und es geht durch gute Handlungen. Dafür hat man diese fünf Gelübde. Ja? Das nennen wir den äußeren Weg. Dann gibt es den inneren Weg im Mahayana, wo man zusätzlich zu dem Mitgefühl entwickelt und aus dem Motiv alle Wesen befreien, alle Wesen aus dem Leid zu befreien und zum Erwachen zu führen, an sich arbeitet, weil wie soll man alle Wesen befreien, wenn man selbst nicht befreit ist, wenn man selbst verwirrt ist und leidet. Ja? Und man richtet sich mit der Praxis immer auf alle, also so wie wir es vorhin gemacht haben. Wir stellen uns vor, es sitzen noch unzählige Wesen mit im Raum, die Nutzen davon haben sollen, dass wir jetzt da sind. Ja? Und dann sind die fünf Verhaltensvorschläge, die der Buddha da gemacht hat, die fünf Schilas, nicht mehr so zentral. Wichtig ist immer die Motivation. Deswegen sagen wir der innere Weg. Ja? Und im Vajrayana arbeiten wir noch subtiler. Wir arbeiten nicht mit der Achtsamkeit auf die Motivation, alles immer zum Nutzen der Wesen. Und wir arbeiten nicht mit der viel gröberen Achtsamkeit auf unser äußeres Verhalten, sondern wir achten mit der ganz subtilen Achtsamkeit auf, wie gucken wir auf unsere Erfahrung. Wir versuchen immer so zu gucken, dass wir sie aus der höchsten Sichtweise sehen, aus der Sichtweise von Leerheit und Klarheit untrennbar. Und es bedeutet, alles, was kommt, verweilt und geht, und alles, was kommt, zeigt die Einheit von Leerheit und Klarheit untrennbar und ist nicht urteilbar in gut und schlecht oder heilsam und unheilsam, es ist, wie es ist. Ja? Und das nennt man reine Sicht. Diese Übung, diese Haltung, diese Achtsamkeit nennt man reine Sicht. Und das ist sozusagen der geheime Weg. Ne? Wenn wir die drei Säulen buddhistischer Praxis sehen, Wissen und Verstehen, Meditation und Verhalten. Ja? Abhidharma, Sutra, Vinaya. Dann habe ich jetzt so für das ersten, zweiten und dritten Lehrzyklus beschrieben Vinaya. Äußeres Verhalten, inneres Verhalten und geheimes Verhalten. Ja? Und die Idee im Vajrayana ist, dass wir aus dieser Mahamudra-Perspektive alles wahrnehmen. Ja? Es explodiert vor uns ein Sprengsatz. Wow, welches Leuchten und welcher Knall. Ja? Also alles, was geschieht, zeigt, was der Geist kann. Ja? Jemand erfindet eine wahnsinnig bekloppte Verschwörungstheorie. Ja? Wow, welcher Erfindungsreichtum. Na? Jemand führt einen Zorntanz vor uns auf, also so richtig ja, so laute Zorngesänge und so, und wow, welche Kraft im Geist. Ja? Das wäre sozusagen die Übung der reinen Sicht.
Und jemand hat Krebs oder so?
Auch das. Ja? Ja. Lama Tillmann hat eine sehr, sehr bewegende Geschichte erzählt von jemandem, den er betreut hat in Sterbenreihen, das war in Le Bost, wo das Kloster war, wo die alle Retreat gemacht haben. Und das war ein Bewohner aus der Umgebung, der hatte eine Krebsdiagnose gekriegt und ist dann zu den Buddhas, zu den Buddhisten gegangen, um sich da helfen und betreuen zu lassen. Lama Tilman hat ihn dann so aufs Sterben vorbereitet und so weiter, und er hat sozusagen in der Dharma-Praxis Sinn gefunden, warum er überhaupt am Leben gewesen ist. Ja. Und hat dadurch, dass er diese Aussicht auf das Sterben hatte, eine Dringlichkeit in der Praxis. Der hat seine vielen Stunden am Tag praktiziert. Das war das, was ihm am meisten gegeben hat. Und dann plötzlich kam eine Heilung. Ja. Man hat eine Praxis wieder nachgelassen und war nicht mehr so oft gesehen. Und dann wurde es wieder schlimmer. Und dann hat ihn seine Frau noch verlassen. Dann kam ein Hirntumor. Und dann hat er sich wieder ganz stark der Praxis gewidmet und hat, ich weiß nicht, ob es Pova war oder irgendwas, haben sie mit ihm geübt, dass er sehr bewusst ins Sterben gehen kann. Ne? Und Lama Tilman hat gesagt, er hat noch nie einen Menschen so strahlend sterben gesehen. Ja? Also, oder gestern Abend habe ich hier über Buddha-Natur unterrichtet im Buddha für Anfänger, und das ist das Gleiche. Die Buddha-Natur urteilt nicht. Ne? Also die Natur des Geistes ist offen und leuchtend und nicht gut oder schlecht. Und die Übung, nicht gut oder schlecht zu sehen, sondern wow, was der Geist alles bringt, gibt es eine Weisheitsgeschichte, die gibt es in vielen Religionen, von dem alten Mann, armer Bauer mit seinem Sohn, der da seine Felder bewirtschaftet, und eines Tages gibt es einen Unfall, der Sohn verliert ein Bein und alle Bauern aus der Umgebung kommen an und bedauern den: Du Armer, und dein Sohn hat ein Bein verloren. Und der alte Mann sagt: Es passiert, ob gut oder schlecht, wer will es wissen. Ja. Ein Jahr später kommt Krieg, alle jungen Männer der Gegend werden eingezogen und müssen kämpfen, und da kommen wieder alle an und sagen: Du hast aber Glück, dass dein Sohn nicht eingezogen wird. Und er sagt einfach: Es passiert, ob gut oder schlecht, wer will es wissen. Ja. Und dann, noch bevor der Krieg zu Ende ist, kommt eine Seuche durchs Land und steckt alle jungen Leute an und so weiter. Und so geht es immer weiter. Ne. Also, das ist hier gemeint, wer urteilt, also wer Vajrayana praktiziert und dennoch urteilt, verrät eigentlich die Praxis. Ne. Kann man verstehen?
Es ist keinen Unterschied in gut oder schlecht zu machen, sondern zu verstehen, dass das eigentlich nicht existente Sachen sind, die wir ja dranhängen.
Genau.
Das ist doch eigentlich ich verstehe nicht, warum das so ein großes Ding ist, weil eigentlich, es ist zwar an sich ein großes Ding, aber in der Praxis, es scheint, als wäre das so ein Ding, das relativ spät dazukommt und dann wichtig wird, und davor war es irgendwie nicht klar. Aber ich meine, wir haben uns jetzt mit Deutsche Sample befasst in der letzten Zeit.
Ja.
Und das ist doch quasi die grundlegende Eigenschaft
davon. Genau, Deutsche Sempa ist genau Ausdruck dieses Verständnis von grundlegender Reinheit des Geistes. Geist ist grundlegend rein. Ja. Alles, was geschieht, ist grundlegend in Ordnung. Das ist die Idee von Deutsche Sempa, und das wird hier ausgedrückt. Aber im Alltag ist es gar nicht so leicht. Ja. Wir hören Nachrichten von irgendwelchen Bombenanschlägen, von Kriegen, von Betrügereien. Wir erleben selber, dass wir ausgebeutet werden vom System und was weiß ich. Ja. Und dann cool zu bleiben, ist nicht so leicht. Aber es ist weniger Verschleiß, ganz sicher. Ne? Also das kann ich wohl sagen. Ne? Also je weniger cool, desto höherer Verschleiß. Ja. Ja. Also da kann man aber die Lamas dran messen. Deine Frage war ja, oder von wem war es, wie kann man Lamas prüfen? Sind die cool? Also Ausdruck von diesem Verständnis ist Furchtlosigkeit. Ja? Wenn Lamas furchtlos sind, dann sind sie von nichts zu erschüttern und haben vor nichts irgendwie Bedenken, Angst oder so, und sondern sind zu Hause in dem, was geschieht, in jedem Augenblick. Freudvoll ist auch ein Ausdruck von dieser Haltung. Ja? Sind die Lamas freudvoll? Ja? Oder erlebt man sie in schlechter Laune, genervt, so. Ne? Also wer Mahamudra verwirklicht hat, hat niemals schlechte Laune. Geht nicht. Ne? Gib alles Tun und Wünschen auf. Lass die Gedanken steigen und verebben. Wie Wellen im Meer. Wer die Vergänglichkeit niemals vergisst, noch das Prinzip der Urteilslosigkeit, der richtet sich nach dem tantrischen Gebot. Wer alles Sehnen aufgibt, sich nicht an dieses oder jenes heftet, erkennt den wahren Sinn. Im Mahamudra verbrennen alle deine negativen Eindrücke. Im Mahamudra wirst du aus dem Gefängnis der Welt entlassen. Es ist die hellste Flamme des Dharma. Die das nicht glauben, sind Narren, die sich in Elend und Sorgen ewig wälzen. Verlass dich, um zur Freiheit zu gelangen, auf die Hilfe eines Lehrers. Wenn dein Geist seinen Segen empfängt, ist die Befreiung nah. Alle Dinge dieser Welt sind sinnlos und nichts als Keime neuer Leiden. Keine Lehren predigen Taten, folge nur einer Lehre, die groß ist. Der königliche Blick geht über alle Dualität hinaus. Die königliche Methode überwindet alle Ablenkungen. Der Weg der Nicht-Methode ist der Weg aller Buddhas. Wer diesen Pfad betritt, wird von der Buddhaschaft erreicht. Na, wir haben noch Zeit. Vergänglich ist die Welt, substanzlos wie Phänomene und Träume. Entsage ihr und verlasse die Deinen. Zerschneide die Bande von Lust und Hass und meditiere in Wäldern, Bergen. Wenn du ohne Mühe gelöst und natürlich bleibst, wirst du bald von Mahamudra erreicht und trägst den Nicht-Sieg davon. Schlage einem Baum die Wurzeln ab und seine Blätter welken. Schlag deinem Geist die Wurzeln ab und das Rad von Samsara zerfällt. Jedes beliebige Licht vertreibt in einem Augenblick die Dunkelheit ganzer Zeitalter. Das starke Feuer des Geistes verbrennt mit einem Blitz die Schleier der Unwissenheit. Wer sich an den Geist klammert, erkennt die Wahrheit nicht, die jenseits davon ist. Wer sich bemüht, das Dharma einzuüben, erkennt die Wahrheit nicht, die jenseits aller Übung ist. Das muss man noch erklären.
Das muss man auf jeden Fall nochmal hören.
Ja. Wer sich an den Geist klammert, erkennt die Wahrheit nicht, die jenseits davon ist. Also wer aus Geist wieder so ein Ding macht, ja, also so überpsychologisiert oder weiß ich, also so diese spirituellen, genau, wieder ein Konzept draus macht, erkennt die Wahrheit nicht, die jenseits davon ist. Wer sich bemüht, das Dharma einzuüben, erkennt die Wahrheit nicht, die jenseits aller Übung ist. Du hast heute ein schönes Beispiel gebracht im Auto. Die Methoden des Dharma ist wie so ein Wanderstock, den man nimmt, um halt schneller, sicherer voranzukommen. In schwierigem Gelände ist ein Wanderstock ganz hilfreich. Aber wer wegen dem Stock wandert, macht es falsch. Ja? Oder wer den Stock gar hernimmt und dahin wandert, wo viele Leute sind, um zu zeigen, hier, was ich für einen tollen Stock habe, hat irgendwie den Sinn verfehlt. Und es gibt einen anderen Text von Thilopa, wo er so schön sagt, das muss man auf Englisch sagen, weil das auf Deutsch gar nicht so schön geht. When you come to nothing to come to, you come to Mahamudra. Verstanden? When you come to nothing to come to, you come to Mahamudra. Also auch das Dharma gelöst praktizieren, cool praktizieren, entspannt sein. Ja? Wir haben immer wieder Anlässe für Übungen. Ne? Also kürzlich kam jemand neu in die Sangha und hat auf dem Altar ein paar Dinge verändert. Ja? Und andere regten sich wahnsinnig auf. Ja. Und das ist dann so ein Ding, wo man zu viel Ding draus macht. Also wo genau, auf welchem Millimeter darf jetzt die Buddha-Statue stehen oder nicht? Oder wie randvoll dürfen die Schälchen gefüllt sein oder nicht? Das ist gemeint mit, wer den damals bemüht, macht es verkehrt. Ja. Verständlich? Könnt ihr noch? Okay, wir haben noch 5 Minuten. Ja. Ich habe auch noch die letztendliche Belehrung von Thilopa, das sind nur 6 Worte. Wer wissen will, was jenseits von Geist und Übung ist, wir hatten gerade Geist nicht ein Ding draus machen, aus Dharma nicht ein Ding draus machen, wer wissen will, was jenseits von Geist und Übung ist, durchhaut mit einem Schlag die Wurzeln des Geistes und starrt mit nacktem Blick, so wird man frei von aller Unterscheidung und ruht in sich. Man sollte weder geben noch nehmen, sondern natürlich bleiben. Denn Mahamudra liegt jenseits von Hingabe und Weigerung. Weil das Speicherbewusstsein nicht geboren wird, kann niemand es hindern oder beflecken. Das geht jetzt dann um aus Karma wieder ein Ding machen. Wer im ungeborenen Reich verweilt, dem löst sich aller Schein in Dhammata, in die Sphäre der Leerheit auf. Und Eigenwille und Stolz verschwinden im Nichts. Die höchste Einsicht verlässt die Welt von diesem und jenem. Das höchste Handeln vereinigt große Schöpferkraft mit Ungebundenheit. Die höchste Vollendung erkennt das So-Sein ohne Hoffnung. Das muss man auch erklären. Die höchste Einsicht verlässt die Welt von diesem und jenem. Das meint, es geht nicht sozusagen um unterscheidendes Erkennen mit Konzepten, ja, weil dieses, dann jenes, sondern es geht um die unmittelbare Erfahrung der Natur des Geistes. Die höchste Einsicht ist jenseits von Dualität und von eben diesem und jenem. Das höchste Handeln vereinigt große Schöpferkraft mit Ungebundenheit. Wer Mahamudra verwirklicht, braucht keinen Plan mehr. Der handelt aus dem Augenblick heraus, aus diesem Fluss der Ereignisse spontan immer richtig. Das ist das Bemerkenswerte an Lehrern, dass die in einer komplexen Situation den Schülern genau die Antwort geben, die den Schüler jetzt weiterbringen. Und die überlegen das vorher nicht, sondern das kommt spontan aus dem Augenblick. Manchmal kennen wir das. Wir entspannt sind, wenn wir gelöst sind, uns kommt eine komplexe Situation, dann brauchen wir nicht überlegen, wir wissen, was jetzt richtig ist. Ja? So, es gibt im Deutschen das, man tut, was vor der Nase liegt. Ja, so. Also, oder höchste Wahrheit ist höchste Funktion. Also in dem Augenblick, wo man in diesem Strom des Gewahrseins unbegrenzt ruht, ist alles da, was man braucht, immer im Augenblick das Richtige zu tun. Die höchste Vollendung erkennt das So-Sein ohne Hoffnung. Wenn man Mahamudra erkannt hat, ist alles verwirklicht, was man braucht. Man braucht nicht noch etwas. Es gibt nichts mehr, wo man noch hin muss. Man ist völlig angekommen am Ziel aller Ziele, am zuhausigsten Zuhause, an dem, in dem sozusagen alles verwirklicht, alles möglich, alles da ist. Ja. Man muss dann nicht noch wohin.
Gut, es gibt ja keine Steigerung von Präsenz.
Nee, genau, das ist der Punkt.
Also das ist
genau,
ja logisch.
Genau, ja, genau. Einmal erwacht, immer erwacht. Genau, ja. Am Anfang spürt der Yogi, wie sein Geist abstürzt wie ein Wasserfall. Dann auf halbem Wege strömt der Geist dahin, langsam und sacht wie der Ganges. Am Ende ist er ein großes, unendliches Meer, wo das Licht von Sohn und Mutter in eins verschmelzen. Also das ist hier wieder tantrisch gemeint. Ja. Und jetzt dann die abschließenden sechs Worte, die auf Tibetisch tatsächlich nur sechs Worte sind, auf Sanskrit wahrscheinlich auch, aber auf Englisch ist jedes Wort noch mit einem, fast jedes noch mit einem Beiwort, deswegen sind es ja, 6,5 Worte sozusagen. Die sechs Kernpunkte der Unterweisung an Naropa. Don't recall. Don't imagine. Don't think. Don't examine. Don't control. Rest. Wenn ich gut erklärt habe, erklären die sich schon von selbst. Es gibt noch eine Erläuterung dazu, die dann zu jedem der sechs Worte ungefähr drei weitere Worte bringt. Don't recall meint, let go of what has passed. Also die Vergangenheit ist uninteressant, die ist nicht jetzt. Don't imagine, let go of what may come. Die Zukunft ist noch nicht. Interessant ist der gegenwärtige Augenblick, nur das zählt. Don't think. Nicht an dem rummachen, was jetzt passiert. Let go of what is happening now. Also nicht rumdeuteln, rummachen, sondern einfach gewahr sein, in dem was geschieht. Don't examine. Don't try to figure anything out. Das geht nochmal in die andere Richtung. Also nicht so rummachen, nicht deuteln und aber auch nicht sozusagen interpretieren, irgendwas draus machen. Don't control. Don't try to make anything happen. Das erklärt sich. Und dann rest, relax right now and rest. Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Ergänzungen, Fragen, Vertiefungen.
Was hier die Praxisen?
Ja, es gibt tatsächlich einen Weg, wo man auf Vedams verzichtet in der Kachi-Tradition. Das ist der Weg der direkten Einsicht in die Natur des Geistes. Das ist das, was Lama Tillmann mit diesem blauen Buch sozusagen als Handbuch lehrt, was der 8. oder was der 9. Karmapa in diesem Mahamudra Ozean des wahren Sinns beschrieben hat, wo so 2x3 Standardunterweisungen hergenommen werden. Wie vorhin bei den Störgefühlen, bei allem, was im Geist geschieht, beobachte, wo kommt es her, wo verweilt es, wo geht es hin. Und dann beobachte, was ist die Natur des Geistes, wenn der Geist in Ruhe ist. Was ist die Natur des Geistes, wenn der Geist in Bewegung ist. Was ist die Natur des Gewahrseins von Ruhe und Bewegung. Und das fächert sich dann auf in jede Menge Detailaufgaben zu meditieren, mit denen man sich dann hinsetzt und angeleitet durch einen qualifizierten Lehrer genau daran arbeitet. Das ist der formlose Weg. Tibetisches Zen sozusagen. Das haben wir als Tradition in der Kachu-Linie. Für die, deren Geist ein bisschen wilder ist, nicht so abstrakt ist, sind die Yidam-Meditation sehr gut. Wir haben von Dorje Zempa gehört. Wir haben letztes Mal über Dorje Zempa gesprochen, wo ich hier war. Ja? Diese Erfahrung, der Geist ist an sich rein, in die kann man sich rein in, wie sagt man, rein meditieren, in die kann man sich rein
steigern.
Ja, steigern ist ein falsches Wort, aber identifizieren.
Ne? Imitieren im Grunde.
Am Anfang ist es erstmal Imitation, aber weil es die Natur des Geistes ist, ist es eine Imitation von dem, was echt ist. Und dann leuchtet das Echte dadurch. Und mehr kommt es durch. Und das ist der Trick mit den Yidams. Yidam heißt auf Deutsch Geistband. Ja? Man hat ein Symbol für eine der unbegrenzten Qualitäten, die sich aus Leerheit und Klarheit unbegrenzt ergeben. Liebe ist auch sowas, ja. Weisheit, Wohlwollen, ja, das sind alles so Qualitäten, die dem Geist an sich innewohnen, weil Leerheit und Wahrheit untrennbar ist. Und indem man sich mit diesen Qualitäten identifiziert, macht man ganz schnell Erfahrungen von der Natur des Geistes, über diesen Zugang von Liebe oder von Weisheit oder von Reinheit oder was auch. Das tut.
Man muss halt wieder auflösen.
Genau, das, genau, kein Ding draus machen. Ne? Nicht heiliger Chenres, ich bitte vergebe meine Sünden, ne? Sondern Geist ist an sich rein. Es gibt kein Problem. Oder heilige deutsche Zempa, genau, der war es ja.
Ist es nicht Synonym, Offenheit und Reinheit? In dem
ja klar, Offenheit und Liebe ist auch Synonym. Offenheit und Weisheit ist auch Synonym. Offenheit und Furchtlosigkeit ist auch Synonym. Deswegen hängen die ganzen Buddha-Darstellungen hier, weil sie genau das symbolisieren. Ne? Ja, das ist der tantrische Weg. Unverständlich, oder warum der skeptische Weg?
Ja. Warum denn zwei Begriffe für dasselbe?
Weil wir sozusagen unser diskursives Denken als Krücke benutzen, in diese Erfahrung reinzukommen. Und die Zugänge sind verschieden, weil unsere Egos verschieden ticken. Ja, aufgrund von Ursachen und Bedingungen sind wir verschieden. Der eine findet den Zugang über Liebe, der andere über Weisheit, der dritte über Reinheit, der vierte über Power. Wir haben auch, also da hinten steht der Mahakala. Ja. Es gibt Typen, die brauchen sowas. Also Lama Ola hat Schüler aus der russischen Mafia. Und er bringt ihnen bei, nicht mehr auf die Köpfe und die Körper zu schießen, sondern auf die Beine. Ja. Und man denkt sich, also gut, dass sie Buddhisten sind und gut, dass es Lamas gibt, die sich um sie kümmern. Und besser, sie sind Buddhisten als Muslime. Mhm. Um ehrlich zu sein, ja, also, ne? Den kann man jetzt nicht mit Chenrezig kommen, ne? Also, so eine Schutzfigur ist für die eher so eine Identifikationsfigur, ne?
Also es sind praktisch auch Brücken.
Ja.
Diese Begriffe.
Ja, genau. Ja, man braucht gar nicht bis zur russischen Mafia zu gehen. Ich kann mich erinnern, dass mir Leute aus der DBU berichteten, von Sitzungen, also Deutsche Buddhistische Union, wo alle buddhistischen Vereine Deutschlands zusammengeschlossen sind. Und da kamen so richtige vierschrötige, also so Türstehertypen rein. Ja? Und alle dachten, was machen die hier? Und die waren die Vertreter von Lama Ole Organisation. Und alle dachten, also wenn es Buddhisten sind, wenn die richtig praktizieren, dann hätten wir die gerne zum Freund. Ja? Und besser man hat sie zum Freund als zum Feind. Und besser sie sind Buddhisten. Und wow, dass es Lamas gibt, die solche Brocken, mit solchen Brocken arbeiten können. Ne? Also deswegen diese verschiedenen Formen. Ne? Ich meine, wir sind so ein bisschen, wie soll man sagen, so Freiburger Bildungsbürger hier bei uns im Zentrum. Das ist so. Ne?
Ich denke, das ist ja ganz wichtig in der Entwicklung des Menschen. Also es sind ja einfach auch Beziehungen, sind ja angewiesen. Also das ist ja eine Grundlage unserer der geistigen Existenz überhaupt, dass wir halt auch Beziehungen zu Menschen, dass wir daran wachsen. Ja. Also deshalb wahrscheinlich auch diese Bilder leichter oft wie dieses furztrockene mathematische Analysieren.
Ja, unser Bewusstsein funktioniert eben auch nicht nur intellektuell. Unser Bewusstsein arbeitet eben auch mit Bildern, mit Romantik, mit Assoziationen. Ja? Also und diese Jedam-Formen sind schon geschickt gemacht, dass sie so mit unterbewussten Ebenen kommunizieren. Ne? Rituale sind auch was Wichtiges. Rituale heißt, man macht dem Unterbewusstsein jetzt was klar. Ne? Jedes Mal die Schuhe ausziehen, wenn wir in die Gompa gehen, ist ein Ritual. Jetzt lasse ich was vor der Tür. Ja? Nämlich alles das, mit dem ich so durch die alltäglichen Geschäfte laufe, das bleibt jetzt vor der Tür. Ne? Das ist Kommunikation mit dem Unbewussten. Ne? Ja. Noch Fragen, Ergänzungen?
Ich habe noch eine Frage. Ja. Wie gehe ich mit Lob um? Geht direkt ins Ego sozusagen.
Ja, genau.
Und das ist ja genau
Also das eine ist,
die Prüfung.
Wenn es sozusagen buddhistisches Lob ist, gleich auf die Lehrer weitergeben. Weil das ist ja so, alle Qualitäten, die wir entwickeln, entwickeln wir dank unserer Lehrer, weil die uns da an die Hand nehmen und uns helfen, das Beste, das Edelste aus uns rauszuholen. Also das ist dank der Lehrer. Und dann gibt man das Lob weiter an die Lehrer und so. Und das andere ist Widmen zum Besten der Wesen. Und es nicht so ernst nehmen, weil man weiß selber, den anderen Tag passiert einem wieder was, wo man sehr froh ist, dass die vorhin noch gelobt haben, gar nicht zugucken. Ne?
Also weitergeben heißt es
dann? Ja, weitergeben, also an die Lehrer. Ne? Also sagen, dass man gute Lehrer hatte. Ne? Das einen freut, wenn man da jetzt gerade eine gute Wirkung erzielt hat, aber das hat man nicht selber gemacht, sondern das ist, weil die Lehrer ein Stück Arbeit mit einem gemacht haben. Ne? Früher war man nicht dazu fähig, ne? Ja.
Gut. Danke.
Habe ich jetzt alle Bücher? Nee, den habe ich noch nicht. Doch, der ist auch schon rumgegangen. Ne? Sind alle rumgegangen. Alle Bilder, alle Bücher sind rumgegangen.
Haben Sie das oben? Oder?
Das haben wir in der Bibliothek, ja. Naja. Dann würde ich sagen, nehmen wir Thilopas Ratschlag ernst und üben, was er zuletzt gesagt hat. Ruhen in der Natur des Geistes. Ja? Wir setzen uns mit geradem Rücken, rechte Hand ruht in der linken, Daumen berühren sich leicht und wir richten die Aufmerksamkeit aufs Atmen und sind dabei aber entspannt. Alles andere, was kommt, ist in Ordnung. Der Atem ist nur der rote Faden, um gegenwärtig zu bleiben, jetzt. Und nicht in die Vergangenheit oder in die Zukunft oder an einen anderen Ort wegzuwischen, sondern hier im gegenwärtigen Augenblick zu verweilen. dieser gegenwärtige Augenblick ist ja immer zugänglich. Immer. Und sich in den gegenwärtigen Augenblick zu entspannen, befreit. Zum Abschluss können wir uns vorstellen, wie hier in diesem Raum, in dem seit 25 Jahren die Kachu-Lehren geteilt und praktiziert werden, Thilopa präsent ist. Der freut sich, dass wir es von dem verstanden haben, worum es ihm damals ging. Und über die Kette der Lehrer-Schüler-Verhältnisse, dass das hier bis zu uns weitergegeben wurde. Die Erfahrung, die Einsicht in die Natur des Geistes. Und wer mag, kann Thilopa danken für diese Inspiration und ihn bitten, Segen zu geben, dass dieser Weg des Mahamudra uns gelingt. Und wie Thilopa die Bitte hört, freut er sich. Kommt, wer das mag, zu jedem von uns und gibt Segen. Der macht es mit dem Mantra, mit dem schon der Buddha seine Schüler gesegnet hat. Das auf Deutsch heißt: Geh. Geh weiter. Geh noch weiter. Geh über alles hinaus bis zum Erwachen. Theata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Und wir bekommen Mantra und Segen ein zweites Mal mit der Versicherung, dass der Weg funktioniert. Wenn wir ihn anwenden, wird er gelingen. Thilopa versichert uns das. Theata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Wir bekommen Segen und Mantra ein drittes Mal. Und jetzt denken wir an alle die, die hinter uns sitzen und auf uns zählen. Und wir nehmen den Segen für sie mit. Theata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Wir wünschen, dass all das Gute, das heute Abend entstanden ist, nicht nur uns selber hilft, sondern für alle Wesen nützlich wird, sich vom Leid zu befreien und Glück zu erlangen, das Erkennen vom Geist. Danke fürs Dabeisein heute.
Dankeschön.
Wir sehen uns nächsten Dienstag und ich meine, da wäre die Fortsetzung dieser Geschichte. Wie ging es dann weiter bei den Kachus, nämlich mit Marpa und Milarepa, die ersten beiden Tibeter der Linie, und die sind enorm spannend, weil Marpa war so ein Quadratschädel, als Jugendlicher schwer zu bändigen. Die Leute haben gesagt, wenn der erwachsen wird, ziehen wir in ein anderes Tal. Und dann ist er Buddhist geworden und wurde zum Übersetzer der ganzen indischen Tradition ins Tibetische. Und sein Schüler Milarepa war ein jugendlicher Intensivstraftäter, 36 Leute umgebracht und musste das erstmal durcharbeiten, bevor er anfing zu praktizieren. Also die Kachu-Linie sind nicht langweilige Bildungsbürger gewesen am Anfang. Später dann Gampopa, den werden wir dann auch nochmal kommen. Der war dann der erste Bildungsbürger, der war gelernter Arzt. Der war richtig brav, gelernter Arzt und Mönch. Aber so die ersten Figuren der Kachi-Linie waren schon wild. Und das ist beruhigend, weil so wild ist hier noch keiner angekommen, dass er 36 Mord auf dem Gewissen hat. Und Milarepa hat es in einem Leben geschafft, volle Buddhaschaft zu erlangen. Das geht. Also in dem Sinne, nächste Woche hören wir uns die Fortsetzung an der Stelle. Danke fürs Dabeisein. Gute Zeit.